Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Besprechung. Du hast uns da einen sehr aufschlussreichen Text geschickt über den Zustand der Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen.
Hallo. Ja, ein Thema, das, glaube ich, viele betrifft.
Absolut. Und unsere Mission heute ist ja, gemeinsam mal rauszufinden, warum eine Technologie, die eigentlich alles besser machen sollte, in der Praxis oft zu Frustration, Ineffizienz und sogar zu Risiken führt. Der Text beginnt mit einem Bild, das einen wirklich innehalten lässt. Stell dir mal vor, es ist das Jahr 2026.
Okay.
Eine wichtige Operation verzögert sich, weil eine schriftliche Einwilligung auf Papier in einer anderen Abteilung feststeckt.
Das klingt wie aus den 90ern.
Genau das dachte ich auch. Das klingt wie eine Anekdote, aber laut der Quelle ist das die Realität in vielen deutschen Kliniken. Okay, packen wir das mal aus. Wir wollen verstehen, wie es zu diesem absurden Nebeneinander von Hochleistungsmedizin und Faxgeräten kommt.
Und welche enormen Summen unser System da verlassen und was das alles für die Menschen bedeutet.
Ja, genau. Für die Ärzte, das Pflegepersonal und am Ende ja auch für dich als Patient.
Was ich hier so faszinierend finde, ist die grundlegende These des Textes. Dieses digitale Chaos, das da beschrieben wird, das ist ja kein Naturgesetz.
Nein.
Es ist das Ergebnis von Entscheidungen oder eben dem Fehlen davon. Die Quelle argumentiert, dass wir es mit einer massiven digitalen Abhängigkeit von US-Konzernen zu tun haben.
Eine Art Monopolstellung, meinst du? Genau, eine Monopolstellung, die die Entwicklung von wirklich sinnvollen Lösungen für unser System verhindert. Und der Text stellt dann die provokante Frage, warum gibt es eigentlich keinen klaren politischen Aufruf, sich von dieser Hegemonie zu lösen? Genau, das ist ein starker Einstieg. Der Begriff Hegemonie, das ist ja schon eine Ansage.
Wenn ich an Abhängigkeit denke, denke ich ehrlich gesagt zuerst ans Geld.
Klar.
Der Text erwähnt ja diese Unsummen, die das deutsche Gesundheitssystem, also was da jedes Jahr an Software und Services in die USA überwiesen wird.
Ja.
Das sind ja Gelder, die aus dem Topf der Versicherten kommen und einfach abfließen. Die werden hier nicht reinvestiert.
Richtig. Aber der Text macht auch klar, der finanzielle Aspekt ist da nur die Spitze des Eisbergs.
Sondern der viel entscheidendere Punkt ist das, was der Text als strukturelle Abhängigkeit bezeichnet. Das ist wirklich ein Schlüsselbegriff.
Okay, was heißt das genau?
Das bedeutet, dass externe Akteure, also die großen US-Softwarekonzerne, die Spielregeln diktieren. Die bestimmen nicht nur die Preise und Lizenzmodelle.
Sondern auch, was die Software überhaupt kann?
Exakt. Wie entscheiden über die Entwicklungsrichtungen. Das heißt, nicht die Bedürfnisse eines deutschen Chirurgen oder einer Patientin auf der inneren Station bestimmen, was als nächstes entwickelt wird, sondern die globale Geschäftsstrategie von einem Unternehmen in einem ganz anderen Land.
Und diese strategische Abhängigkeit, von der du sprichst, die muss sich ja für die Leute vor Ort, also für die Ärzte und Pfleger, wie ein ständiger Kampf anfühlen.
Absolut.
Wie beschreibt der Text denn diesen alltäglichen Wahnsinn? Das ist ja der Punkt, wo diese abstrakte Abhängigkeit ganz konkret wird.
Ja, und der Text zeichnet da ein Bild, das man, glaube ich, als digitale Kakophonie bezeichnen könnte. Man stellt sich ja vor, Digitalisierung bedeutet alles an einem Ort, ein System für alles. Logisch, ja?
Die Realität, so die Quelle, ist das genaue Gegenteil. Kliniken nutzen 3 oder 4 unterschiedliche Softwareprogramme parallel.
3 oder 4?
Ja.
Eins für die Patientendaten, ein anderes für die Bildgebung, also CT-Scans und so, wieder ein anderes für die Laborbefunde. Jedes mit eigenem Login, eigener Oberfläche, eigener Logik.
Moment mal, das heißt, ein Arzt, der sich einen schnellen Überblick über einen neuen Patienten verschaffen will, der muss sich ernsthaft durch 3 oder 4 verschiedene Systeme klicken.
Genau. Und das ist ja nur der digitale Teil. Das Verrückte ist, dass diese digitalen Insellösungen das Analoge nicht ersetzen, sondern es kommt noch obendrauf.
Wie meinst du das? Der Text sagt explizit, und dennoch werden Papierakten transportiert, Briefe per Post verschickt und Faxe versendet. Faxe! Unglaublich. Und dann kommt dieser fast schon sarkastische Satz, kennt das heute noch jemand als zukunftsfähige Technologie? Es ist also ein hybrides Monster aus veralteter Digitaltechnik und noch älterer Analogtechnik. Das ist der Punkt, an dem man wirklich stutzt. Wir reden über Roboterchirurgie und Gentherapien und im selben Gebäude steht ein Faxgerät.
Der Text stellt dem ja die Vergangenheit gegenüber. Da heißt es, früher reichte eine Akte, man konnte sie aufschlagen und hatte den Patienten vor sich. Das klingt fast nostalgisch, aber...
Aha.
aber es beschreibt einen entscheidenden Verlust.
Genau. Den schnellen, integrierten Überblick. Und dieser Verlust, der kostet Zeit. Jeder Klick, jedes Passwort, jeder Ladevorgang.
Und hier liefert der Text die, wie ich finde, entscheidende Diagnose, warum das so ist. Es ist ja nicht einfach nur schlechtes Design oder ein Versehen. Der Grund liegt tiefer.
Nämlich?
Die Software, so die zentrale These, ist im Kern nicht für klinische Arbeit, sondern für Abrechnung konzipiert.
Wow, warte mal. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja.
Die Software, die den Klinikalltag bestimmen soll, ist nicht primär dafür da, dem Arzt bei der Heilung zu helfen, sondern damit am Ende eine korrekte Rechnung geschrieben werden kann. Das stellt ja die ganze Logik auf den Kopf.
Exakt. Das primäre Ziel dieser Systeme ist nicht, den Arzt bei der Behandlung des Patienten bestmöglich zu unterstützen. Es ist, sicherzustellen, dass jede erbrachte Leistung lückenlos dokumentiert und korrekt abgerechnet werden kann.
Das erklärt, warum die Programme laut Text oft unübersichtlich und überkompliziert sind.
Genau. Die Logik folgt nicht dem medizinischen Workflow, also Diagnose, Therapie, Kontrolle, sondern der Bürokratie der Abrechnungscodes. Und weil jedes System auf Abrechnung optimiert ist, aber keines den gesamten medizinischen Prozess abbilden kann,
braucht man eben mehrere davon nebeneinander.
Richtig.
Das erklärt ja alles. Es erklärt die Ineffizienz, die Frustration und es macht dieses Nebeneinander von digital und analog plötzlich logisch. Wenn das digitale System den klinischen Prozess nicht abbilden kann, dann muss man die Lücken eben mit Papier, Post und Fax füllen.
Ganz genau.
Und in diesem Chaos steht dann der Mensch. Ich stelle mir die Ärzte und Pfleger vor. Die müssen doch an diesem System verzweifeln. Das ist ja nicht nur ineffizient, das hat doch enorme menschliche Kosten.
Genau, das ist der nächste ganz entscheidende Punkt im Text. Er nutzt eine sehr treffende Formulierung.
Und zwar?
Der Arzt und der Assistenzarzt sind so zu Jongleuren inkompatibler Systeme geworden.
Das Bild des Jongleurs ist stark.
Sehr stark. Es impliziert ja eine ständige, angespannte Aktivität, die nur dazu dient, alle Bälle in der Luft zu halten, also das System am Kollabieren zu hindern. Aber es ist keine produktive Tätigkeit im Sinne der Patientenversorgung.
Man ist also nur noch damit beschäftigt, die Mängel der Technik auszugleichen. Und die Zeit, die für dieses Jonglieren mit Systemen, Logins und verschiedenen Fenstern draufgeht, die fehlt dann woanders.
Mhm. Der Text sagt es ja ganz klar. Sie fehlt, statt mit Patienten zu sprechen, sie zu behandeln und Vertrauen in das medizinische System aufzubauen. Der eigentliche Kern der ärztlichen Tätigkeit geht verloren. Und die Behauptung, dass die Digitalisierung Zeit spart, wird vom Text rundherum widerlegt. Er sagt klipp und klar, Zeit spart dieses System nicht. Im Gegenteil. Und was ich noch beunruhigender fand, ist der Aspekt, der die Zukunft betrifft. Die Ausbildung.
Oh ja.
Der Text beschreibt, dass junge Assistenzärzte zunehmend als günstige Arbeitskraft eingesetzt werden, um diese sogenannte Digitalisierung am Laufen zu halten, nicht um zu lernen.
Das ist eine gravierende Anklage. Das würde ja bedeuten, wir bilden eine Generation von Medizinern aus, die Experten darin sind, Softwarefehler zu umgehen, aber weniger Zeit hatten, klinische Erfahrung zu sammeln.
Sie werden zu menschlichen Schnittstellen.
Genau, zwischen Programmen, die nicht miteinander reden können.
Exakt. Und die langfristige Folge, so die Befürchtung des Textes, sind dann schlechter ausgebildete Mediziner. Und es geht noch einen Schritt weiter.
Okay.
Es betrifft nicht nur die einzelne Person, sondern das Selbstverständnis eines ganzen Berufsstandes. Der Text spricht von einem schleichenden Verfall eines freien, verantwortungsvollen Berufs hin zu einer austauschbaren Serviceleistung.
Diese Formulierung, eine austauschbare Serviceleistung, die klingt extrem provokant. Ist das nicht eine krasse Übertreibung oder trifft der Text da einen wunden Punkt?
Es ist provokant, aber es zielt auf einen Kernpunkt. Wenn die Software die Arbeitsabläufe so stark vorgibt und der Arzt hauptsächlich damit beschäftigt ist, Daten in Masken einzugeben, die für die Abrechnung optimiert sind.
Und dann wird seine professionelle Autonomie untergraben.
Ganz genau. Die auf Erfahrung und Wissen basierende Entscheidung tritt in den Hintergrund. Der Arzt wird zum Bediener einer Maschine, zu einem Dienstleister, der einen vom System vorgegebenen Prozess abarbeitet.
Der freie Beruf, der durch persönliche Verantwortung und individuelle Entscheidungen geprägt ist,
weicht einem standardisierten, systemgetriebenen Modell. Die Software wird zum eigentlichen Taktgeber, nicht mehr der Mediziner. Das ist eine fundamentale und, wie der Text argumentiert, gefährliche Verschiebung.
Okay, das ist eine wirklich düstere Perspektive. Ein System, das Geld ins Ausland schafft, den Alltag zur Qual macht und einen ganzen Berufsstand aushöhlt. Das klingt ziemlich ausweglos. Bietet der Text denn irgendeinen Ausweg aus diesem Schlamassel?
Ja, und das ist das Wichtige. Er belässt es nicht bei der Dystopie. Er argumentiert, dass wir an einem Wendepunkt stehen und dass es eine klare Alternative gibt.
Die wäre, der Vorschlag ist sehr konkret, es wäre ein naheliegendes und sinnvolles Projekt für das Gesundheitsministerium, sich dieser Realität anzunehmen, europäische Open-Source-Optionen gezielt weiterzuentwickeln und sie für den Krankenhausbetrieb einsatzfähig zu machen. Okay, da sind zwei Schlüsselbegriffe drin, europäisch und Open-Source. Europäisch zielt klar auf die digitale Souveränität ab.
Richtig, also die Unabhängigkeit von den USA, um Geld und Kontrolle im eigenen System zu behalten.
Aber was bedeutet Open Source hier genau, für die, die es nicht wissen?
Open Source bedeutet, dass der Quellcode der Software offen einsehbar und prinzipiell frei verfügbar ist. Und der Text nennt die entscheidenden Vorteile: bezahlbar, wartbar, transparent. Man wäre also nicht mehr diesen undurchsichtigen Lizenzmodellen eines einzelnen Konzerns ausgeliefert. Genau. Stattdessen könnte eine Gemeinschaft aus Entwicklern, Krankenhäusern, vielleicht sogar staatlichen Stellen die Software gemeinsam weiterentwickeln. Und zwar so, dass sie an die tatsächlichen Bedürfnisse des deutschen oder europäischen Gesundheitswesens angepasst ist.
Man würde vom passiven Kunden zum aktiven Gestalter.
So ist es.
Das klingt in der Theorie ja gut. Aber ist das realistisch? Ich meine, große US-Konzerne haben doch Milliarden in der Entwicklung und Jahrzehnte an Vorsprung.
Absolut.
Kann ein europäisches Open-Source-Projekt da überhaupt mithalten? Oder schaffen wir am Ende eine Lösung, die zwar souverän, aber technologisch unterlegen und vielleicht unbrauchbar ist?
Das ist der entscheidende Einwand, ja. Und der Text adressiert ihn, indem er die Diskussion auf eine politische Ebene hebt. Es geht nicht darum, von heute auf morgen eine Software zu bauen, die in jeder einzelnen Funktion mit den etablierten US-Produkten konkurriert.
Sondern?
Es geht um eine strategische Grundsatzentscheidung. Und der Text stellt dazu eine, wie ich finde, brillante Analogie zur Justitia.
Okay, die lautet?
So wie Europa auf eine unabhängige Justiz setzt, ist auch eine digitale Unabhängigkeit im Gesundheitswesen längst überfällig.
Das ist ein starkes Bild. Niemand würde ja vorschlagen, unsere Gerichte an einen privaten Konzern auszulagern. Die Justiz gilt als eine hoheitliche Aufgabe des Staates.
Genau. Und die Argumentation ist, dass die digitale Infrastruktur des Gesundheitswesens eine ähnlich kritische, hoheitliche Ressource ist. Sie sollte nicht vollständig dem freien Markt und ausländischen Monopolen überlassen werden.
Es ist also keine rein technische Frage, ob Funktion A oder B besser ist.
Nein, es ist eine politische Entscheidung, ob wir die Kontrolle über diesen zentralen Bereich unserer Gesellschaft zurückgewinnen wollen. Die Frage ist nicht, ob es am Anfang perfekt ist, sondern ob wir die Weichen richtig stellen, um langfristig ein System zu schaffen, das unseren Werten und Bedürfnissen dient.
Und nicht primär den Quartalszielen eines Tech-Giganten.
Genau.
Es ist also, wie du sagst, keine technische, sondern eine politische Entscheidung. Der Text formuliert das ja als eine klare Wahl, vor der Europa jetzt steht. Entweder
wir nehmen dieses Projekt in die Hand und bauen Digitalisierung geplant, strukturiert und im Dienst von Patienten und Ärzten auf.
Oder, und das ist die Warnung, wir leben weiter von rein marktgetriebenen, angeblich einfachen Lösungen, exportieren unser Gesundheitsbudget ins Ausland und stärken Institutionen, die hier nicht einmal Steuern zahlen.
Damit schließt sich der Kreis. Die Entscheidung hat direkte Konsequenzen für uns alle. Sie entscheidet darüber, ob die Digitalisierung den Menschen dient oder ob sie primär ein Geschäftsmodell ist.
Der letzte Satz des Textes bringt es ja auf den Punkt.
Die Frage ist nicht technisch, sie ist politisch, professionell und ethisch. Es ist im Grunde ein Appell, die Gestaltungshoheit zurückzugewinnen.
So, was bedeutet das nun alles? Fassen wir die Kernpunkte aus unserer Analyse des Textes nochmal zusammen.
Gern.
Also, wir haben gesehen, dass eine massive digitale Abhängigkeit von US-Anbietern besteht. Die zieht nicht nur enorme Summen aus dem Gesundheitssystem ab,
sondern verhindert auch, dass Lösungen entwickelt werden, die wirklich auf die Bedürfnisse von Ärzten und Patienten zugeschnitten sind.
Genau. Dann haben wir über den frustrierenden Klinikalltag gesprochen, in dem mehrere inkompatible Softwaresysteme neben Papierakten und Faxgeräten existieren.
Und oft mehr Zeit kosten, als sie sparen. Weil die Software, so die Quelle, primär für die Abrechnung konzipiert ist, nicht für die klinische Arbeit.
Richtig. Und wir haben die menschlichen Konsequenzen beleuchtet. Junge Assistenzärzte, die zu IT-Hilfskräften werden, anstatt zu lernen.
Mhm.
und ein gesamter Berufsstand, der Gefahr läuft, zu einer austauschbaren Serviceleistung degradiert zu werden.
Und schließlich haben wir den zentralen Appell des Textes herausgearbeitet, die Notwendigkeit einer politischen Entscheidung für digitale Souveränität. Durch die gezielte Förderung europäischer, transparenter Open-Source-Alternativen.
Wenn wir das jetzt mal mit der größeren Perspektive verbinden, stellt sich die Frage, warum sollte dich das interessieren? Es ist ja nicht nur irgendein IT-Problem in fernen Krankenhäusern.
Ganz und gar nicht. Es geht um die Qualität deiner zukünftigen medizinischen Versorgung.
Es geht darum, ob der Arzt, der dich behandelt, Zeit hat, dir zuzuhören oder ob er von der Software gezwungen wird, Checklisten für die Abrechnung abzuarbeiten.
Es geht auch darum, wie deine Krankenkassenbeiträge verwendet werden.
Genau, ob sie in unser System reinvestiert oder ins Ausland exportiert werden. Und es geht um die grundlegende Frage, ob wir den Arztberuf als eine freie, verantwortungsvolle Profession erhalten wollen.
Das wirft eine letzte, wichtige Frage auf, die der Text so impliziert und über die du vielleicht noch etwas nachdenken möchtest. Ja, und zwar, wenn die Software, die im Krankenhausalltag über Gesundheit und Behandlungswege mitentscheidet, im Kern nicht für den Patienten, sondern für die Buchhaltung optimiert ist, welche unsichtbaren Prioritäten und Entscheidungen setzt dieses System dann jeden Tag für uns alle, ohne dass wir es überhaupt bemerken?
Ein starker Gedanke zum Schluss. Vielen Dank, dass du uns diese Quelle zur Verfügung gestellt hast.
Sehr gern.
Bis zum nächsten Mal.